Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Religionsfreiheit ist ein verbrieftes Menschenrecht. Doch in vielen Ländern leiden religiöse Minderheiten unter Diskriminierung und Verfolgung. Die größte Gruppe sind die Christen. Ist die internationale Gemeinschaft zum Zuschauen verdammt? Nein, findet die deutsche Bundesregierung. Sie hat 2018 das Amt eines Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit geschaffen. Erster Amtsinhaber ist Markus Grübel. Im Interview mit Tobias Lehner spricht er über Erkenntnisse aus seiner Beobachtungsarbeit, mögliche Folgen für die deutsche Außenpolitik und über Rückschläge und hoffnungsvolle Aufbrüche im Einsatz für Menschenrechte.
Lieber Herr Grübel, es freut mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen bei Kirche in Not.
Ein herzliches Grüß Gott.
Herr Grübel, wie gesagt, Sie sind der erste Beauftragte für Religionsfreiheit der Bundesregierung. Was sind da Ihre Aufgaben?
Also einfach formuliert, ich kümmere mich für die Bundesregierung um das Menschenrecht für Religionsfreiheit und das weltweit. Aber die Bundesregierung hat einen Kabinettsbeschluss gemacht und da drei Aufgaben reingeschrieben. Erstens, ich soll in die Welt schauen, wo wird das Menschenrecht auf Religionsfreiheit verletzt. Das Zweite, ich soll ins Gespräch kommen mit den Betroffenen, was für die Betroffenen sehr wichtig ist, dass man mit ihnen redet, nicht nur über sie, mit den Kirchen, Religionsgemeinschaften, mit Mitstreitern für das Menschenrecht auf Religionsfreiheit, aber auch mit den Regierungen und mit denen, die Religionsfreiheit einschränken. Und als Drittes soll ich im zweijährigen Rhythmus einen Bericht der Bundesregierung zur Lage der Religionsfreiheit weltweit erarbeiten und im Kabinett beschließen lassen.
Sie sprechen es an, Ihre Hauptarbeit ist die Erstellung dieses Regierungsberichts zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit, so heißt er offiziell. Bereits 2016 gab es ja schon einen, das ist jetzt die Fortsetzung. Zu diesem Zeitpunkt, wenn wir dieses Interview aufzeichnen, im Oktober 2020, liegt der noch nicht vor, es soll aber demnächst soweit sein. Vielleicht können Sie uns aber schon einen kleinen Einblick geben. Wie steht es nach Ihrer Erkenntnis aktuell um die Religionsfreiheit weltweit? Daumen runter. Oder gibt es auch Lichtblicke?
Ja, also die Tendenz ist leider nicht gut. Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit wird zunehmend eingeschränkt oder völlig in Frage gestellt. Ich stelle das in dem Bericht auch dar, nenne auch Zahlen, wie die Entwicklung ist. Es gibt aber auch positive Beispiele, zum Beispiel der Sudan. Da hat sich eine positive Entwicklung ergeben. Die Strafbarkeit der Apostasie zum Beispiel wurde beseitigt. Kirchen, Religionsgemeinschaften soll Grundvermögen zurückübertragen werden. Ein Christ ist mit in einem hohen Rat angesiedelt. Also es gibt auch positive Entwicklungen in der Welt. Aber der große Trend ist leider nicht positiv.
Also ein sehr ernster Befund. Was konnten Sie in Ihrer bisherigen Amtszeit feststellen? Wo liegen die Hauptgründe, warum Religionsfreiheit mit Füßen getreten wird?
Ja, ganz unterschiedlich. Es gibt Verletzungen der Religionsfreiheit durch den Staat, wie in China. Da will der Staat, die Parteiführung, die Deutungshoheit über alle Lebensbereiche haben und beschränkt darum Kirchen und Religionsgemeinschaften. Die Situation der Uiguren zum Beispiel ist dramatisch, aber auch der Christen oder die katholische Kirche. Es gibt aber auch Terrorgruppen, radikale Muslime, gewaltbereite Muslime, die Andersgläubige bedrängen oder auch töten. Ob Al-Qaida oder Boko Haram oder Al-Shabaab oder IS und wie sie alle heißen. Also sind unterschiedliche Entwicklungen.
Nun gibt es ja durchaus Zeitgenossen, das erleben wir bei Kirche in Not auch immer wieder, die sagen, Religion, das ist ja eher Privatsache. Und bevor wir über Religionsfreiheit reden, sollten wir auf andere Menschenrechte eingehen. Politische Mitbestimmung, Demokratisierung, Meinungsfreiheit, Frauenrechte und so weiter. Was antworten Sie auf solche Einwände?
Also zum einen, den Menschen ist Religion wichtig. 80% der Menschen in der Welt betrachten sich selber als einer Religions- oder Glaubensgemeinschaft zugehörig. Ich habe viele Menschen zum Beispiel im Irak erlebt, die mir gesagt haben, ohne Religion bin ich kein Mensch. Und darum ist das Menschenrecht auf Religionsfreiheit ein ganz besonders wichtiges. Aber alle Menschenrechte hängen zusammen. Ohne Religionsfreiheit gibt es auch keine Meinungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit und ohne Versammlungsfreiheit keine Religionsfreiheit. Es gibt also hier auch so eine Art vernetzter Ansatz. Also die hängen eng zusammen, die Menschenrechte. Und wo das Menschenrecht auf Religionsfreiheit verletzt wird, werden auch andere Menschenrechte verletzt. Und darum arbeite ich auch eng mit meiner Kollegin, der Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechte, zusammen, weil wir im Grunde in der Regel das gleiche Problem haben, nämlich Einschränkung von Menschenrechten.
Also umfassender Ansatz, umfassend natürlich auch den Religionen, den Weltanschauungen her, für die Sie zuständig sind. Sie selbst sind katholischer Christ und auch kirchlich engagiert, aber natürlich als Beauftragter allen Religionen und Weltanschauungen verpflichtet. Welche Gruppen, so man das sagen kann, leiden denn am meisten und wo auf der Verfolgungsskala stehen die Christen?
Also die Christen sind die religiöse Gruppe, die am meisten leidet, aber auch gefolgt von Muslimen. Sunniten leiden unterschieden, Schiiten unter Sunniten, muslimische Religionsgemeinschaften, die kleiner sind, wie Aleviten oder Ahmadiyyas, leiden. Also rein quantitativ betrachtet und wenn man jetzt mal die ganze Welt anschaut, sind Christen die am stärksten verfolgte religiöse Gruppe, aber Muslime genauso. Kleine Gemeinschaften wie die Jesiden zum Beispiel, die haben Furchtbares durch den IS erlebt. Also ich tue mir da schwer, so ein Ranking zu machen, aber rein quantitativ kann man sagen, oder durch die räumliche Betroffenheit sind Christen die am stärksten Betroffenen von den Einschränkungen.
Und sagen Sie Christen quantitativ am stärksten betroffen. Mhm. Nun ist es auch so, oft führt ja der Begriff Christenverfolgung, Religionsfreiheit zu bisweilen sehr aggressiven Reflexen. Da ist der Vorwurf schnell bei der Hand, es würden einzelne Religionen gegeneinander aufgehetzt. Ich frage da jetzt mal ganz persönlich den Christen Markus Grübel, ist das ein Spagat, einerseits politische Neutralität zu wahren und andererseits als Christ in einer doch vom Christentum geprägten Gesellschaft über Religionsfreiheit zu sprechen?
Ich glaube, ich bin jetzt selber ein religiöser Mensch und ich glaube, ich kann glaubwürdig verstehen, dass ein Muslim, der religiös ist, seine Religion leben will, dass ein Christ, der religiös ist, seine Religion leben will oder einer, der überhaupt keine Religion hat, auch das leben will. Und darum halte ich es für falsch, wenn der Beauftragte jetzt praktisch neutral wäre, wenn er zu keiner Religion gehören würde oder ihm das gleichgültig wäre, sondern weil ich selber weiß, wie wichtig mir meine Religion ist, verstehe ich auch, wie wichtig jetzt einem anderen seine Religion ist. Und darum bin ich nach anfänglichen Fragen, die durchaus so waren, wie Sie gefragt haben, Neutralität bei allen Religionsgemeinschaften anerkannt, weil ich glaubwürdig versuche, allen Religionsgemeinschaften gerecht zu werden.
Nach dieser inhaltlichen, eine strukturelle Frage. Ihr Amt ist ja angesiedelt beim Entwicklungshilfeministerium. Ja. Man hätte da jetzt auch ans Auswärtige Amt denken können. Mhm. Warum gerade in der Entwicklungshilfe?
Also zunächst mal könnte man aufs Bundeskanzleramt kommen, weil es eine Querschnittsaufgabe ist, die alle Politikbereiche in Deutschland betrifft. Die Menschenrechtsbeauftragte ist im Auswärtigen Amt angesiedelt. Natürlich könnte man dort auch den Beauftragten ansiedeln. Es war Interesse der CDU-CSU-Fraktion, die gesagt hat, wir wollen eine gewisse Alleinstellung. Das Entwicklungsministerium ist international sehr gut aufgestellt und darum ist meine Ansiedlung im Entwicklungsministerium eine gute und wir arbeiten eng zusammen, Kanzleramt, Auswärtiges Amt, Entwicklungsministerium, aber auch die anderen Ressorts. Und darum ist letztendlich die Frage sekundär, an welchem Ressort, sondern wichtig ist, es ist eine wichtige Aufgabe und die hat einen Ansprechpartner in der Bundesregierung.
Weltkirche aktuell am Sonntag Kantate, dem vierten Sonntag nach Ostern und Auferstehung, das Wiederaufstehen dürfen aus Verfolgung und Not, das wünschen sich weltweit unzählige Menschen, die aufgrund ihrer Religion diskriminiert oder sogar verfolgt werden. Mein Kollege Tobias Lehner hat darüber mit dem Bundestagsabgeordneten Markus Grübel gesprochen.
Sie haben das ja gerade gesagt, Sie sind viel unterwegs in Sachen Religionsfreiheit. Ich möchte eigentlich mit Ihnen so eine kleine Reise mit dem Finger auf der Landkarte machen. Ein Land, das Sie, glaube ich, persönlich sehr bewegt hat, ist Nigeria. Sie waren vor kurzem dort. Dort wütet seit Jahren die Terroreinheit Boko Haram. Es gibt blutige Übergriffe vom Nomadenvolk der Fulani, hunderttausende tote Binnenflüchtlinge. Was haben Sie dort erlebt?
Ja, ich habe mich speziell um den Hirten-Bauern-Konflikt bemüht. Ich bin auch dort in den Plateau State gereist, also der so nordöstlich von der Hauptstadt Abuja, um in die Konfliktregion zu gehen, um mit den Menschen zu reden, mit Hirten, mit Bauern. Der Konflikt, der lässt sich knapp so beschreiben. Hirten-Bauern-Konflikte sind so alt wie die Menschheit. Kain und Abel, in der Bibel haben wir Belege. In der Situation Nigeria ist es so, es gibt Klimaverschiebungen, also die Regenzeit kommt nicht mehr so zuverlässig oder setzt zu anderen Zeiten ein. Es gibt ein Bevölkerungswachstum bei Hirten wie auf Bauern und das Land wird für beide eng. Und so kommt es zu Konflikten. Und dieser Konflikt wird dadurch aufgeheizt, dass die Fulani, die Hirten, Muslime sind und die Bauern überwiegend Christen. Und jetzt haben die früher schon mit dem Stock oder manchmal auch mit der Machete ihre Konflikte ausgetragen. Das wird jetzt dramatischer. Die Fulani werden bewaffnet, kommen teilweise mit Kalaschnikow und es gibt einen ungleichen Kampf. Und die Christen sind im Ergebnis die Verlierer und müssen weichen. Und ich habe dort mit Vertretern der Christen, mit dem Erzbischof von Jos zum Beispiel gesprochen, mit Vertretern der Muslime, aber auch mit Regierungsvertretern und gefragt, wie könnte man so einen Konflikt auflösen. Und leider, wenn ein Dorf überfallen wird, kommt die Polizei oder das Militär erst sehr spät. Mir hat die örtliche Regierung gesagt, sie müssen in der Hauptstadt erst nachfragen. Und da braucht es oft 2 Wochen, bis dann Militär oder Polizei kommt. Dann ist natürlich alles passiert. Es braucht ein Gesetz, das gewaltsam geraubtes Land zurückzugeben ist. Und es braucht für die vielen jungen Männer, die es dort gibt, die manchmal nur aus krimineller Energie Dörfer überfallen und gelernt haben, wenn man das überhöht und sagt, das ist ein Kampf der Muslime gegen die Christen, dann bleiben sie straffrei. Wir brauchen eine Perspektive für die vielen jungen Menschen in Nigeria, damit sie nicht bereit sind, für radikalere Gruppen zu kämpfen.
Also ich glaube, man sieht ja gerade an diesem Beispiel, Nigeria sind durchaus verschiedene Gründe, nicht alleine Religion, aber es geht eben auch immer um das Thema Religion.
Ja, also Religion ist da ein klassischer Brandbeschleuniger, Verstärker für einen Konflikt, der da ist.
Das gilt ja auch für eine Region ebenfalls in Afrika, um die wir uns bei Kirche Not gerade große Sorgen machen. Das ist die Entwicklung in den Ländern der sogenannten Sahelzone, Burkina Faso, Mali, Sudan, Südsudan und so weiter. Dort ist ja das Besondere, Christen und Muslime haben dort in den meisten Fällen friedlich zusammengelebt. Jetzt fallen islamistische Söldner ein. Mhm. Es geht um Rohstoffe, um Kriminalität, aber es geht eben auch, wie Sie sagten, um Religion. Die Zahl der Vertriebenen steigt, die humanitäre Lage ist sehr, sehr angespannt, das ist gelinde gesagt. Rollt da die nächste Flüchtlingswelle auf Europa zu? Und was bedeutet in dem Zusammenhang dieses viel zitierte Wort vom wir müssen Fluchtursachen bekämpfen?
Ja, also wir haben ein Riesenproblem mit Terrorgruppen in der Region. Und wie Sie gesagt haben, Terror vermischt sich mit wirtschaftlichen Interessen oder mit Machtinteressen, vermischt sich aber auch mit Religion. Und darum haben wir hier eine schwierige Situation. Der erste Ansatz bei Fluchtursachen bekämpfen, wir brauchen gute Regierungsführung. Regierungen, die nicht korrupt sind, Regierungen, die das Wohl der Menschen im Blick haben. Und da setzt auch viel an deutscher Politik an, gute Regierungsführung. Und dann geht es natürlich auch darum, den Sicherheitsapparat zu stärken, also dass Terror abgewehrt werden kann. Und da unterstützen wir Deutschen, auch wir Europäer in der Region. Es gibt Flucht, aber die Masse der Menschen flieht innerhalb der Region. Also das merken wir erst sehr spät in Europa, was sich dort tut. Aber die Entwicklung ist besorgniserregend und wir müssen als Deutsche, als Europäer, aber auch als Weltgemeinschaft uns um diese Region intensiv kümmern.
Fragt man sich ja immer, wie kann man sich kümmern? Sie haben ja gesagt, auf diplomatischem Wege auch einwirken, auf gute Regierungsführung. Sie haben aber auch das Stichwort Sicherheit angesprochen. Da sind wir natürlich schnell bei dem brenzlichen Thema Waffen, Militäreinsätze. Deutschland ist im Einsatz, zum Beispiel in Mali. Sie selber waren Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Jetzt mal zugespitzt gefragt, kann oder muss man Religionsfreiheit zur Not auch mit der Waffe verteidigen?
Zunächst mal ist die Waffe oder Militär das äußerste und letzte Mittel, wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber ich mache Ihnen ein Beispiel. Irak, der Terror des IS, da ist der Weltgemeinschaft nichts mehr eingefallen, außer wir müssen dort militärisch aktiv werden. Und wir als Deutsche haben uns entschieden, die Kurden und die mit den Kurden verbündeten Kräfte zu bewaffnen aus Deutschland heraus, damit sie sich gegen IS wehren können. Und das hat viele Menschenleben gerettet, viele Vertreibung gerettet. Und wenn wir die Bilder angeschaut haben, was mit christlichen Dörfern passiert ist, was mit Jesiden passiert ist, aber auch Kakai, Shabak und anderen religiösen Minderheiten, da musste die Weltgemeinschaft handeln und hat zu Recht mit, in dem Fall mit Waffengewalt reagiert. Wir vertreten als Bundesregierung ja einen vernetzten Ansatz. Wir sagen, Militär ist das äußerste und letzte Mittel, aber viele andere Mittel helfen früher. Zum Beispiel Entwicklungshilfemaßnahmen, zum Beispiel Diplomatie oder zivile Maßnahmen der Konfliktbeseitigung. Und erst wenn hier aus dem Handwerkskasten alles erfolglos war, erst dann überlegen wir, ob wir militärisch eingreifen. Und wir haben es ja in Europa gesehen, in dem Konflikt auf dem Balkan, irgendwann musste auch militärisch eingegriffen werden, um Frieden zu schaffen und ein friedliches Miteinander unterschiedlicher Ethnien und Religionen zu ermöglichen.
Mit dem Beispiel Irak sind wir schon im Nahen Osten angekommen. Da gäbe es über den Irak viel zu sagen. Ich möchte aber jetzt auf die Lage in Syrien eingehen. Dort ist es ja so, es schweigen mancherorts die Waffen, an anderen Orten wird noch gekämpft. Die Bevölkerung leidet unermesslich. Was uns unsere Gesprächspartner sagen, auch Bischöfe aus der Region, die Embargos der EU, auch Deutschlands, die treffen nicht das Regime, die treffen die immer mehr verarmte Bevölkerung. Die kritische Frage, ist dann diese Sanktionspolitik nichts anderes als Symbolpolitik oder gibt es Gründe, die aufrechtzuerhalten?
Also ich möchte differenzieren. Ich halte es für richtig, Assad und seine Handlanger, die Menschen, die Blut an den Fingern haben, die mit Sanktionen zu belegen. Wir müssen aber schon überlegen, wie Sie sagen, wen treffen die Sanktionen? Ob wir nicht bei den Sanktionen, die die einfache Bevölkerung im täglichen Kampf ums Überleben trifft, ob die Sanktionen noch gerechtfertigt sind. Ich habe dazu eine Rede im Bundestag gehalten und auch aufgerufen, die Sanktionspolitik der Europäischen Union zu überdenken und weiterzuentwickeln.
Der Osterchoral »Gelobt sei Gott im höchsten Thron« war das in einer Bearbeitung des 1977 gestorbenen Hamburger Komponisten Engelhard Barthe. Es sang der Jugendchor St. Michaelis Hamburg unter der Leitung von Friedrich Brinkmann in einer Pressung aus dem Jahr 1960. Die Religionsfreiheit weltweit beschäftigt uns heute bei Weltkirche aktuell. Kirche in Not hat am vergangenen Donnerstag in Berlin unter anderem unter Beteiligung des Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit, Markus Grübel, seinen aktuellen, alle Länder weltweit abdeckenden Bericht vorgestellt. Und Markus Grübel ist es auch, der Tobias Lehner in diesem Interview Rede und Antwort über die Brennpunkte der Verletzung dieses Menschenrechts stand.
Gehen wir mal nach Asien, Sorgenkind in Sachen Religionsfreiheit, ist und bleibt China. Die Vorschriften für religiöse Angelegenheiten und die geforderte Anpassung religiöser Lehren an die chinesische, sprich dann wahrscheinlich kommunistische Lesart, beschäftigt ja aktuell auch die katholische Kirche ganz stark. Wir alle wissen, ohne chinesischen Markt ist in Deutschland wenig Geschäft zu machen. Sieht es für die deutsche Wirtschaft schlecht aus. Kommt da nicht auch der Einsatz für Religionsfreiheit an seine Grenzen?
Ja, wir müssen eigentlich immer das Ganze sehen. Aber die Lage in China ist dramatisch. Dramatisch für die Christen, dramatisch für die Uiguren, Muslime, dramatisch für die Tibeter, Buddhisten und für andere Religionsgemeinschaften. Und hier müssen wir als Deutsche, als Europäer handeln. Und mein Anliegen ist, dass wir Europäer möglichst gemeinsam handeln. Dann sind wir für China ein ernstzunehmender Gesprächspartner. Wir brauchen den chinesischen Markt, aber China braucht auch den europäischen Markt. Und da ist meine Hoffnung, dass wir über dieses gemeinsame Handeln auch zu einer Verbesserung der Situation von religiösen Gruppen in China kommen.
Ganz neugierig frage ich, hören solche Regierungen überhaupt zu, wenn solche Menschenrechtsfragen, auch die Religionsfreiheit angesprochen wird? Sind da die Handlungsmöglichkeiten wirklich so groß oder sehr eingeschränkt? Was erleben Sie da?
Also ganz unterschiedlich. Ein Land wie China tritt heute sehr selbstbewusst auf. Ich war vor einigen Jahren mal in China und habe mit führenden Repräsentanten gesprochen und die haben, ohne dass ich richtig Grüß Gott sagen konnte, gesagt, wir besprechen mal Menschenrechte und Tibet und Platz des himmlischen Friedens und so weiter. Und dann hat der Gesprächspartner gesagt, so, jetzt haben wir über alles gesprochen, über was Sie als Deutscher reden müssen. Und jetzt komme ich mal zu den Punkten, die uns auf den Nägel brennen. Also es wird einem sozusagen gleich abgefespert, abgearbeitet. Ich habe in China nicht den Eindruck gehabt, dass ich wirklich vordringe. In anderen Ländern ist es anders. Die sorgen sich sehr, wenn aus Deutschland raus gesagt wird, da gibt es Menschenrechtsverletzungen. China, ist meine Wahrnehmung, tritt zunehmend zunehmend selbstbewusster auf und sagt, 1,4 Milliarden Menschen haben einen anderen Ansatz, nämlich wir Chinesen, als ihr Europäer oder der Westen.
Also Politik, das Bohren dicker Bretter, aber die müssen gebohrt werden, ja. Ein großes Problem in zahlreichen Staaten, um jetzt einige auszulassen, ist ja der Konversionswechsel. Also wenn zum Beispiel ein Muslim oder Hindu-Christ werden will. Konvertiten droht oft Verfolgung, manchmal der Tod. Viele suchen deshalb Zuflucht in Europa. Nun wird es noch komplizierter, wenn Muslime, Buddhisten, Hindus in Deutschland konvertieren. Da gibt es ja durchaus engagierte Gruppen, die sagen, ja, denen droht die Abschiebung. Die deutsche Politik nimmt zu wenig Rücksicht auf solche Konvertiten. Sehen Sie da auch Missstände und was tut die Bundesregierung dagegen?
Also ich sehe da auch Herausforderungen. Zunächst mal ist klar, wenn ein Mensch Christ wird, dann ist es Aufgabe der christlichen Kirche zu sagen, ist der Christ, ist er getauft. Und ich nehme an, dass nur jemand getauft wird, der das nach intensiver Vorbereitung und Prüfung auch eine Entwicklung nachweisen kann. Das ist Verantwortung der Kirchen. Ich bin auch dagegen, dass der Staat das nachprüft. Der Staat muss das Taufzeugnis akzeptieren. Verantwortung ist der Kirche ist und der Kirchen und Religionsgemeinschaften ist, hier den Weg zu begleiten, intensiv vorzubereiten, intensiv zu prüfen. Eine andere Frage ist, ob ein Abschiebungshindernis besteht. Das ist jetzt Aufgabe des Staates, dies zu prüfen. Und da ist meine Einschätzung, dass ein Christ weder in den Iran noch Afghanistan abgeschoben werden kann, weil er da mit dem Tod bedroht ist, sein Leben gefährdet ist, weil es braucht dort gar nicht den Staat. Das macht schon die Familie aus einem Ehrbegriff heraus oder die Nachbarschaft oder die örtliche Gemeinschaft. Und darum würde ich jetzt einen Konvertierten, einen Christen nicht in den Iran oder nach Afghanistan abschieben. Aber das ist eine heftige Diskussion, auch mit dem Innenministerium. Die sagen, so pauschal könnte man das nicht ausdrücken. Was ich auf jeden Fall erreicht habe in meinen Gesprächen, ursprünglich wurde ja gesagt, ein Christ kann ja auch im Stillen, im Geheimen Christ sein. Nach außen muss es ja gar nicht erkennbar werden. Und da sagt Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ich muss auch öffentlich meinen Glauben leben können, ich muss ein Kreuz aufhängen können, ich muss mit anderen gemeinsam beten können oder Gottesdienst feiern können. Also, und jetzt ist es eindeutig und so haben wir es auch in den Bericht geschrieben, es wird niemand darauf verwiesen, er kann seinen Glauben ja auch im Geheimen leben.
Viele spannende Themen, die wir Stunden sprechen könnten darüber. Sie sind heute zu Besuch bei Kirche in Not. Wir stehen seit über 70 Jahren an der Seite verfolgter und bedrängter Christen. Wir machen keine Politik, aber wir wollen der Politik mit Informationen aus erster Hand zur Seite stehen. Wie sehen Sie den Beitrag von Kirche in Not und vieler anderer im Einsatz für Religionsfreiheit oder was wünschen Sie sich?
Also zunächst mal widerspreche ich Ihnen. Kirche in Not macht Politik. Für mich ist Politik etwas ganz Weites, nämlich Verantwortung für die Gemeinschaft. Und Sie tragen Verantwortung für die Gemeinschaft, indem Sie als Kirche in Not auf Missstände aufmerksam machen, auf Verletzung der Religionsfreiheit, auf Christenverfolgung aufmerksam machen. Und so lösen Sie ja auch in der Politik dann Überlegungen aus, wie kann ich helfen, wie kann ich mich einsetzen für die Menschen, denen es schlecht geht. Und darum ist es im Grunde schon Politik und es ist ein wichtiger politischer Beitrag für Kirche in Not. Natürlich nicht im engeren Sinn von Regierung oder Gesetzgebung, aber im weiteren Sinn von Verantwortung tragen. Und genau das ist ihre Aufgabe als Kirche in Not, nämlich auf Probleme hinzuweisen, auf die Situation verfolgter Christen, aber auch anderer religiöser Gruppen und religiöser Minderheiten hinzuweisen.
Dann sage ich danke für diese Wertschätzung und für die Zusammenarbeit. Religionsfreiheit, letzte Frage, ist ja ein eher abstrakter Begriff, der aber mit Blick auf verfolgte und bedrängte Minderheiten sehr schnell ein konkretes Gesicht bekommt. Was kann jeder Einzelne, ob religiös oder nicht, für Religionsfreiheit tun?
Also zunächst mal kann man sich an die goldene Regel der Menschheit halten. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Das gilt hier bei uns in Baden-Württemberg, in Bayern, in Niedersachsen, wo auch immer ich lebe. Wie gehe ich mit Menschen anderer Religion um? Und wenn ich mich frage, wie ich umgehen soll, dann kann ich mir überlegen, wie wollte ich, wenn ich religiöse Minderheit wäre, auf der arabischen Halbinsel, im Iran, in Ägypten, wie wollte ich, dass die Mehrheitsgesellschaft mit mir umgeht? Und das Zweite, wenn ich Verantwortung zum Beispiel in der Wirtschaft habe oder als Tourist in ein Land gehe, dass ich mich informiere, wie steht's da eigentlich um die Menschenrechte? Und wie kann ich mit möglicherweise einem ganz bescheidenen Beitrag helfen, dass es den Verfolgten, den Bedrängten besser geht oder dass ihr Schicksal in den Blick kommt? Als Tourist kann ich fragen, wenn ich in Moscheen geführt werde, in arabischen, dann gibt es ja eigentlich auch Christen und wie leben die? Auch sowas führt ja in der Gesellschaft zu Prozessen, dass man nachdenkt und sagt, den Europäern und den Urlaubern ist nicht egal. Und als Wirtschaftsunternehmer, wenn ich eine Fabrik aufmache oder eine Partnerschaft eingehe, kann ich auch fragen, wen stellt ihr eigentlich ein? Nur Menschen der Mehrheitsreligion oder auch ethnische, religiöse Minderheiten? Und haben die gleichen Chancen in dem Unternehmen wie die Mehrheitsethnie, wie die Mehrheitsreligion oder haben die Nachteile? Und wenn sie Nachteile haben, was kann ich tun, um gegenzusteuern? Und das, nicht jeder Unternehmer und wirtschaftlich tätig, nicht jeder geht als Tourist in die Länder, aber jeder lebt hier und kann auch hier ein friedliches Miteinander üben und so zum Vorbild werden und glaubwürdig sein, wenn er Missstände in anderen Ländern ankreidet.
Herr Grübel, spannendes Thema. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Danke für diesen sehr exklusiven und spannenden Einblick in Ihre Arbeit und den Einsatz der Bundesregierung für Religionsfreiheit.
Gerne. Danke.
Über das Menschenrecht Religionsfreiheit hat Tobias Lehner gesprochen mit dem Bundestagsabgeordneten Markus Grübel, dem Beauftragten der deutschen Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit. Und Markus Grübel war neben dem Berliner Erzbischof Heiner Koch am vergangenen Donnerstag auch Gast bei der Vorstellung des neuen Berichtes zur Religionsfreiheit von Kirche in Not. Das Ganze fand statt im Haus der Bundespressekonferenz. Und wir hören gleich noch zum Abschluss unserer Sendung einen Ausschnitt, ein Statement von Markus Grübel zu dieser wichtigen Veröffentlichung von Kirche in Not. Sie können sie im Internet einsehen unter www.religionsfreiheit-weltweit.de oder aber auch gebunden als Schrift bei Kirche in Not bestellen, entweder im Internet www.kircheinnot.de oder aber unter der bekannten Telefonnummer. Ich darf mich an dieser Stelle schon von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen Gottes Segen und freue mich auf die nächste Woche mit Ihnen. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Religionsfreiheit ist ein fundamentales Menschenrecht und dieses fundamentale Menschenrecht wird zusätzlich zunehmend eingeschränkt und in Frage gestellt. Und die Entwicklung ist negativ. Immer mehr Regierungen legen Gläubigen Einschränkungen auf. Immer mehr Menschen erleiden Verfolgung und gesellschaftliche Feindseligkeit aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung. Und die Tabelle, die wir hier in dem Bericht von Kirche in Not haben, die globale Entwicklung zeigt dies eindringlich. Viel zu viele Länder haben eine negative Entwicklung oder Pfeil nach unten. Ich möchte China nennen. Ganz schwierig, die systematische und massive Repression von Religionsgemeinschaften. Besonders dramatisch die Situation der muslimischen Uiguren oder der buddhistischen Tibeter. Sehr schwierig die Situation der Christen, aber auch der Gemeinschaft Falun Gong. Vereinzelt werden Kirchen zerstört, Moscheen zerstört, christliche Symbole müssen abgehängt werden, zum Beispiel Kreuze. Oder die negative Entwicklung in Nigeria, der Terror von Boko Haram im Norden Nigerias, aber auch im Mittelgürtel, im Mittelbelt, der Hirten-Bauern-Konflikt, wo muslimische Fulanis auf christliche Ackerbauern treffen, Hirten auf Bauern, ein alter Konflikt um Ressourcen, um Weideland, um Ackerland, der religiös aufgeladen wird. Die muslimischen Fulanis haben Sturmgewehre und es kommt zu einem ungleichen Kampf und Christen werden getötet und vertrieben. Insgesamt ist die Situation in der Tschadsee-Region schwierig und wird zunehmend schlechter und auch im Sahel wegen islamistischem Terror und islamistischen Extremisten. Es gibt aber auch positive Entwicklungen, zum Beispiel im Sudan. Die Übergangsregierung des Sudan hat die Todesstrafe für Apostasie, also für das Verlassen des Glaubens, in dem Fall vom sunnitischen Glauben, abgeschafft, viele Beschränkungen für Christen aufgehoben. Und es ist ja schon genannt worden, das Treffen von Papst Franziskus mit dem Großayatollah Al-Sistani im Irak dieses Jahr war ein Zeichen der Hoffnung, wie schon das Treffen 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Papst Franziskus mit den Scheichs und mit dem Großimam vom Al-Azhar. Franziskus knüpft an das Treffen des heiligen Franz an 1219 mit dem Sultan in Ägypten, damals ein mutiger Schritt. Ich möchte 4 Schritte nennen für Religionsfreiheit. Erstens, wir müssen hinschauen. Hinschauen, wo wird das Menschenrecht auf Religionsfreiheit verletzt? Zweitens, wir müssen aufschreien, wenn das Menschenrecht auf Religionsfreiheit verletzt wird. Wir müssen dann Bündnisse schließen, Partner und Mitstreiter suchen und wir müssen schließlich gemeinsam handeln. Und das macht die Bundesregierung. Sie hat mein Amt geschaffen, das Religionsfreiheitsbeauftragten der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat letztes Jahr im Oktober ihren Bericht zur Religionsfreiheit weltweit vorgestellt. Aktuell beraten wir im Bundestag das Sorgfaltspflichtengesetz, wo es auch um die Menschenrechte und das Menschenrecht Religionsfreiheit geht. Die Europäische Union hat gegen Einzelpersonen in China Sanktionen auferlegt. Im Rahmen unserer Außen- und Entwicklungspolitik fördern wir mit unseren Projekten und Maßnahmen ein friedliches Miteinander. Es gibt im Entwicklungsministerium die Strategie Religion und Entwicklung, im Auswärtigen Amt Religion und Außenpolitik, Friedensverantwortung der Religionen. Und wir sehen in den Religionen ein großes Potenzial für ein friedliches Miteinander und für eine gute Entwicklung. Kirche in Not und der Bericht 2021 macht genau das, was ich gesagt habe. Hinschauen, aufschreien, Bündnisse schließen und gemeinsam handeln. Und dafür sage ich für die Bundesregierung vielen Dank für diese wichtige Arbeit.